Wenn man das Gefühl hat, der Boden wird einem unter den Füßen entzogen, wenn persönliche Not und das Chaos dieser Welt uns Angst machen, uns lähmen, auffüllen, den Schlaf rauben, dann kommt die Seele und oft auch der Körper an eine Grenze. Und wir sprechen im weitesten Sinn des Wortes von Anfechtung. Die tiefste Form von Anfechtung aber ist eine geistliche. Wenn das Chaos dieser Welt, persönliche Not, Schuld und die aus alledem resultierende Angst uns einreden, Gott zieht sich zurück, Gott hat mich vergessen, er lässt es laufen und wir finden ihn nicht mehr in alledem. Anfechtung, im Deutschen ist das ein Begriff, der ja aus der Rechtswissenschaft kommt und meint dort als Anfechtung eines Gerichtsentscheides eine so die Definition rechtsvernichtende Einrede. Anfechtung ist juristisch gesprochen eine rechtsvernichtende Einrede. Und wenn wir das geistlich füllen, dann ist die tiefste Form der Anfechtung die rechtsvernichtende Einrede des Teufels. Das sollte Gott gesagt haben, wie wir es gerade in der Schriftlesung hörten. Alle eure Sorge werft auf ihn, er sorgt für euch. Oder sollte Gott gesagt haben, dir ist vergeben. Sollte Gott gesagt haben, rechtsvernichtende Einrede, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das ist Anfechtung. Gottes Wort ist sein Recht. Und Anfechtung ist die rechtsvernichtende Einrede des Bösen, die Gott als Lügner hinstellt und sein Wort verdreht. Und damit uns den Boden unter den Füßen entzieht. Und damit sind wir mitten im Thema unserer zweiteiligen Serie Wege aus der Anfechtung. Darum soll es heute und nächste Woche gehen, angeleitet von den beiden regulären Predigttexten. Ich lese uns aus dem Matthäusevangelium Kapitel 26, die Verse 36 bis 46, die Erzählung von Jesu eigener größter Anfechtung im Garten Gethsemane. Da kam Jesus mit ihnen zu einem Garten, der hieß Gethsemane, und sprach zu den Jüngern: Setzt euch hierher, solange ich dorthin gehe und bete. Und er nahm mit sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus und fing an zu trauern und zu zagen. Da sprach Jesus zu ihnen: Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: Könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder hin und betete und sprach: Mein Vater, ist's nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafend und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Herr, segne dein Wort an uns allen. Amen. Was für eine Szene. Der Sohn Gottes ist von einer Anfechtung geplagt, die man sich nicht nur nicht wünscht, sondern die für uns Menschen ja schon unvorstellbar ist. Noch einmal Zitat, etwas moderner übersetzt: Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagte er zu ihnen: Ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Bevor wir uns Wege aus den unterschiedlichen Anfechtungen zeigen lassen, braucht dieses, dass wir es mit Jesus und seiner eigenen Anfechtung aushalten. Deshalb das Erste, die Anfechtung von Jesus, Verzweiflung und Todesangst. Was ist das? der Sohn Gottes, Jesus, traurig, verzweifelt, voller Todesangst. Was macht Jesus solche Angst? Gehen wir hinein in Gottes Wort und sehen den ersten Hinweis. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Und schon an dieser Stelle wird deutlich, dass es nicht nur um ein kommendes Ereignis geht, das Jesus hier das Grausen bringt, sondern um eine gänzlich andere Dimension. Der Kelch, vor dem Jesus hier Angst und Bang ist, meint nicht nur die bevorstehende Kreuzigung. Der Kelch ist im Alten Testament ein stehender Begriff für Gottes Zornesgericht. Für Gottes Zornesgericht, das Menschen wie Betrunkene wanken und fallen lässt. Beispiel gäbe es viele, Jeremia 25, 15 fortfolgende. Denn so sprach zu mir der Herr, der Gott Israels, nimm diesen Becher mit dem Wein meines Zornes aus meiner Hand und lass daraus trinken alle Völker, zu denen ich dich sende, dass sie trinken, taumeln und toll werden vor dem Schwert, das ich unter sie schicken will. Und ich nahm den Becher aus der Hand des Herrn und ließ trinken alle Völker, zu denen mich der Herr sandte, nämlich. Und dann wird aufgezählt Jerusalem, Juda und alle umliegenden Länder der damaligen bekannten Welt. Was Jesus hier in Todesangst versetzt, ist das Wissen, ich trage am Kreuz den Zorn Gottes über diese kaputte Welt, über die Schuld der Welt, ich bekomme sie aufgeladen. Ich bekomme aufgeladen, was kaputt ist in dieser Welt zu allen Zeiten und in allen Weltgegenden. Ich bezahle für den millionenfachen Tod in unzähligen Kriegen. Ich bezahle für Selbstsucht und Ungerechtigkeit, für Umweltzerstörung und ich bekomme die Konsequenzen dieser unendlichen Schuld aufgeladen in Form der Naturkatastrophen, in Form dieser Krankheiten, die es so alle gab und gibt, und des nicht zählbaren Leides und der Macht des Todes. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Angesichts dieser Dimension wird es einem ja schon beim Nachdenken heiß und kalt. Und damit sind wir beim zweiten Hinweis darauf, was Jesus so sehr anficht. Seine Jünger, beziehungsweise die Anfechtung der Jünger, wacht und betet, sagt er zu ihnen, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Man kann auch übersetzen, nicht in Versuchung geratet, dass ihr in der Prüfung besteht. Im Griechischen alles derselbe Begriff, Anfechtung, Versuchung, kommende Prüfung. Jesus weiß um die Bedrohung dieser rechtsvernichtenden Einrede des Bösen, die seinen Jüngern unter die Haut kriechen wird, als habe das Böse schon gesiegt. Und schließlich der dritte Hinweis auf den Grund von Jesu Anfechtung, die Übereignung in den Machtbereich des Bösen. Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünder überantwortet wird. Die Bosheit der Menschen übernimmt das Regiment. An allen drei Stellen ist deutlich, die Anfechtung von Jesus ist von einer gänzlich anderen Dimension als unsere tagtäglichen Sorgen und die damit verbundene Unruhe. Die Anfechtung, die Jesus hier erlebt, ist die schmerzvolle Einsicht, ich werde unter der Last des Bösen zerbrechen. Die Pointe, was Jesus hier durchleidet, das durchleidet er für mich und dich, für uns und für diese Welt. Was Jesus hier durchleidet, was Jesus hier aufgeladen bekommt, bekommt er aufgeladen an meiner und an deiner Stadt. Und indem Jesus all das Böse dieser Welt auf sich nimmt, nimmt er ihm mit all dem auch dessen Kraft. Mit all dem, was wir durchleiden, nimmt er ihm die Kraft. Jesaja, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das Gegenteil von Anfechtung. Shalom, Heil. Wege aus der Anfechtung ist unser Thema. Und der erste und entscheidende Weg ist Jesus Christus. Und dass er den Weg der Anfechtung zu Ende gegangen ist, auf dass wir ihn nicht zu Ende gehen müssen. Das finde ich auch eine der stärksten Momente, die Matthäus hier sogar zweimal erzählt. Man überliest sie aber viel zu leicht. Denn zweimal betont Jesus im Garten Gethsemane gegenüber seinen Jüngern, bleibt hier sitzen. Ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit. Um dann aber auch die drei mit folgenden Worten zurückzulassen, wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter, dort warf er sich zu Boden und betete. Diese Szene malt uns vor Augen, Jesus ist bereit, den Weg zu Ende zu gehen, auf dass wir ihn nicht zu Ende gehen müssen. Sein Weg in die Anfechtung ist dein Weg aus der Anfechtung. Sein Weg in die Anfechtung ist dein Weg aus der Anfechtung. Und wenn du heute Anfechtung erlebst, im weitesten Sinn des Wortes, wenn du durch Schweres musst, Krankheit durchleidest, Einsamkeit oder auf andere Weise du den Eindruck hast, mir wird der Boden unter den Füßen entzogen und dir Gott selbst als fremd vorkommt, dann sieh auf Jesus im Garten Gethsemane und hör ihn sagen, bleib hier. Ich gehe weiter. Wege aus der Anfechtung. Der erste und entscheidende Weg aus der Anfechtung ist, dass Jesus ihn für dich gegangen ist. Deshalb, Jesus Christus ist der Weg. Bleib du hier, weitergehen ist mein Weg für dich. Und damit schafft Jesus eine neue Rechtsgrundlage, die jeden rechtsvernichtenden Einwand gegen dich und mich außer Kraft setzt. Was das für uns heißt, das, was Jesus seinen Jüngern dann sagt, zu wachen und zu beten. Das ist dann unser Part, zu wachen und zu beten. Und das erste Gebet ist es, natürlich Jesus zu danken. Danke, Jesus, dass du den Weg zu Ende gegangen bist. Für mich danke, Jesus, dass du meine Anfechtung getragen hast. Für mich danke, dass du von den Toten auferstanden bist und lebst. Jesus, dir soll mein Leben gehören. Und wenn du dieses Gebet in deinem Leben noch nicht gesprochen hast, dann tu's heute. Und wenn du jemanden dabei haben willst, dann melde dich die Tage und wir stehen die Woche miteinander hier an den Altar oder in Waldorf drüben und legen miteinander dein Leben Jesus hin, weil er für dich weitergegangen ist. Wege aus der Anfechtung. Jesus ist den Weg gegangen. Du darfst bei ihm bleiben. Wege aus der Anfechtung. Und zu diesem Dankgebet schauen wir dann weiter, was Jesus mit diesem Wachet und Betet genauer meint. Wachet und Betet, schauen wir uns dieses Wachen genauer an. Was will uns Jesus sagen, wenn wir wachen sollen? Weshalb und in welcher Form ist Wachen ein Weg aus der Anfechtung? Sehen wir nach, in welchem Zusammenhang das Neue Testament davon spricht, dass wir wachen sollen, nicht nur hier von Jesus selber, sondern darüber hinaus, dann sind wir in allen Belegen immer in einem endzeitlichen Kontext. Und zwar in zwei Richtungen. Die eine, wacht, denn der Feind lauert. So haben wir es vorhin gehört, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Da sagt noch einer, den Teufel gibt's nicht. Tag für Tag werden wir doch Zeuge seines Tuns. Wachsamkeit ist gefragt. Und demgegenüber die andere Linie aller Aufforderungen zum Wachen im Neuen Testament, wacht, denn Jesus kommt wieder. Beispiel, wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. In diese zwei Richtungen soll unsere Wachsamkeit gerichtet sein. In den letzten 2 Jahren bekam ich öfters den Satz zu hören, ja, wir sind in der Endzeit. Dann erwidere ich immer, ja, sind wir, seit 2000 Jahren. Das, was die Bibel als Endzeit bezeichnet, hat mit dem Kommen von Jesus Christus begonnen. Kann man an vielen Stellen im Neuen Testament zeigen, machen wir heute Morgen nicht, gerne an anderer Stelle. Hat mit dem Kommen von Jesus Christus begonnen und seitdem sind wir in der Endzeit. Und mit dem Hauptbild der Endzeit gesprochen, das die Bibel verwendet, ist das eine Zeit der Wehen bis zur Geburt. Das ist das Hauptbild, das die Bibel für die Endzeit verwendet. Es geht auf die Geburt hin mit der Wiederkunft von Jesus Christus, dem Ende der Welt und dem Beginn eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und der Weg dorthin zu einer Geburt im Menschlichen und genauso auch geistlich sind Wehen. So Jesus sehr klar in seinen Endzeitreden, Matthäus 24, viele werden verführt, Kriege, Nation gegen Nation, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, all dies aber ist der Anfang der Wehen. Danach Drangsal, töten, gehasst um meines Namens willen, einander überliefern, einander hassen, falsche Propheten, Gesetzlosigkeit, die Liebe erkaltet. Was wir zurzeit erleben, das sind Wehen. Nicht mehr und nicht weniger. Was wir zurzeit erleben, sind Wehen, nicht mehr und nicht weniger. Und ja, im weltweiten Kontext scheinen die Wehen zuzunehmen. Aber ich befürchte, dass da noch Luft nach oben ist an Häufigkeit einerseits und Heftigkeit andererseits, die beiden Dimensionen von Wehen auf dem Weg zur Geburt. Sie steigernde Häufigkeit, kürzer werdende Abstände und stärkere Heftigkeit. Wehen bis zur Geburt. Angesichts dieser Wehen einerseits und der Vorfreude auf die Geburt andererseits ist unser Job, zu wachen und wachsam die Dinge wahrzunehmen, von denen Jesus in seinen Endzeitreden spricht, aber zugleich auch sehr nüchtern zu sein und uns nicht schalom machen zu lassen. Wir sind in der Endzeit, seit 2000 Jahren, Punkt. Sondern zuversichtlich anzupacken, was uns heute vor die Füße gelegt ist. Und das zu tun, was uns nach unseren Kräften in der jeweiligen Wehe möglich ist. Auch und gerade in der aktuellen globalen Situation und in den zwischenmenschlichen Herausforderungen, die all das mit sich bringt. Ganz im Sinne des Paulus-Wortes, wachet, steht im Glauben, seid mutig und stark, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Ist für mich der Vers schlechthin für ein Leben in der Endzeit. Wachen, sagt Jesus in Gethsemane schon, angesichts dieser großen Dimension, steht im Glauben, sei fest gegründet in Jesus Christus. Hier ist Halt, auch wenn die Welt um dich zerbröselt. Sei mutig und stark. Und dann auch der Satz, richtig wichtig, alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Und das tun wir in diesen Tagen und ich bin dankbar, dass das auch in Waldorf-Häslach geschieht. Liebeszeichen im persönlichen Bereich, dass Menschen aufgenommen werden aus der Ukraine. Liebeszeichen in dem, was gegeben wird. Missionarisch, weltweit aktiv. Wir tun Liebeszeichen wider das Böse dieser Welt, solange wir die Möglichkeit dazu haben, jeder nach seinen Möglichkeiten und Begabungen. Wir halten sie dem Bösen entgegen. Zum Dienst für Jesus Christus. Wege aus der Anfechtung. Für mich, Paulus hier, der Satz schlechthin für unsere Zeit. Und dann natürlich das Gebet. Wenn Jesus sagt, wachet und betet. Und wenn wir sehen, was Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, dann sind wir mitten im Vaterunser. Klammern bemerkt, im Vaterunser, oder das Vaterunser ist definitiv für mich leitend als Gebetsweg aus der Anfechtung. Dem Vater in die Arme laufen, der Lobpreis am Beginn und am Schluss und vieles ja mehr. Wir haben es miteinander im vergangenen September durchgenommen. Wer es nochmal nachsehen mag, auf dem YouTube-Kanal ist alles noch drauf, die Serie zum Vaterunser. Hier macht es Jesus genauso und lebt, was er lehrt. Dreimal beginnt er, mein Vater. Um dann mit jedem dieser drei Gebete mittendrin zu seinem Vater unser und einen geistlichen Weg zu gehen. Zutiefst am Anfang sein ehrlicher Wunsch. Mein Vater, ist's möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Er macht's wie wir, Jesus, und nennt Gott seinen Herzenswunsch, um Gott aber auch schon hier zuzugestehen, dein Wille geschehe. Auf dem Weg zum zweiten Gebet scheint Jesus das zu spüren, dass Gottes Wille ein anderer ist als das, wonach er sich sehnt. Und formuliert deshalb neu als Ergebung hinein in den Willen Gottes: Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke. So geschehe dein Wille. Und schließlich geht er ein drittes Mal ins Gebet, um mit neuer Kraft für den vor ihm liegenden Weg herauszukommen und dem entgegenzugehen, was kommt. Er betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte, um dann aufstehen zu können und zu sagen: Steht auf, lasst uns gehen. Und Lukas ergänzt: Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Auch das kann ein Weg aus der Anfechtung sein. Auch wenn unser Herz sich nach etwas anderem sehnt, bis hin zu dem, wir wissen nicht, wie Gott unser Gebet um Frieden erhört, angesichts dessen, wie uns ein endzeitlicher Horizont hier vor Augen gemalt wird. Natürlich beten wir für den Frieden und natürlich lieben wir und tun, was wir tun können für den Frieden. Da ist Jesus sehr klar. Aber auch sonst in den persönlichen Anfechtungen fordert uns Jesus heute sehr heraus. Anfang April steigen wir etwas tiefer ein in diese Frage unerhörter Gebete. Jesus hat ein Gebetsanliegen und es wird so nicht erhört. Oder zumindest nur durch den Nachsatz, dein Wille geschehe. Schauen wir uns im April, am Mittwochabend, mal genauer an. Heute die Herausforderung, dieses in den Willen Gottes hinein sich zu ergeben. In dem Wissen, es ist sein Wille und er führt durch. Und im Rückblick zu sehen, er hat nicht nur die Kraft gegeben, sondern es war gut so. Soweit für heute. Nächste Woche entdecken wir weitere Wege aus der Anfechtung im Leben von Elia. Ich bin heute sehr bewusst an dieser Gethsemane-Szene geblieben, weil meines Erachtens hier die Grundanfechtung dieser Welt und unseres Lebens deutlich wird und wir miterleben, wie Jesus sie auf sich nimmt, wie er weitergeht und zu dir und zu mir sagt: Bleib du hier, ich gehe weiter. Ich trage, was du nicht tragen kannst. Fazit mit einem Wort aus dem Hebräerbrief: Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, angefochten wurde, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns freimütig hinzutreten zu dem Thron der Gnade, auf dass wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Danke, Jesus, dass du den Weg zu Ende gegangen bist. Danke, dass du das Böse dieser Welt auf dich genommen hast. Danke, dass nichts und niemand mehr ein Anrecht auf uns hat als du alleine. Dir, Jesus, soll unser Leben gehören. Danke. Danke für das Kreuz.